you know, I mean, there's a lot of young artists that are citing me as kind of an influence, you know, so I kind of feel pretty good about that.
Es gäbe eine Menge junger Künstler, die ihn als eine Art Einfluss lobend erwähnen würden. Und das würde ihn freuen, sagte Phil Collins in einem aktuellen Interview. Wird er, der Vielgeschmähte, nun rehabilitiert? Geliebt, geschmäht, geschätzt. Erst wurde er gefeiert, dann gehasst und allmählich wird er wieder rehabilitiert und anerkannt für seine Leistung als Musiker, Sänger und Songschreiber. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell zum zweiten Teil der Retrospektive Take a Look at Me Now. Ein neuer Blick auf Phil Collins und seine Musik, für die er vor allem aus der jungen schwarzen Musikszene seit einiger Zeit deutlich hörbar Lob gezollt bekommt. Die Zeit scheint gekommen zu sein, jene wüsten Beschimpfungen, die Phil Collins ab den späten 80er Jahren auf sich gezogen hatte, zu hinterfragen und sich vorurteilsfrei mit der Musik von Phil Collins zu beschäftigen. Dazu bietet sich nun die Gelegenheit, anhand der aktuellen Veröffentlichung von bekannten und nicht bekannten Aufnahmen von Phil Collins aus den 80er und 90er Jahren. Zu seinem 65. Geburtstag sind seine beiden Soloalben Face Value und Both Sides als überarbeitete Neuauflage erschienen, ergänzt durch Live-Aufnahmen und Demos, gefolgt von den Neueditionen der Soloalben Dance into the Light und Hello, I Must Be Going. Mit diesen vier Wiederveröffentlichungen startet die Werkschau Take a Look at Me Now, eine CD-Box, die am Ende alle 8 Soloalben einschließlich diverser Bonustracks von Phil Collins enthalten soll. Seine Titelüberschrift der Sammlerbox Take a Look at Me Now ernst nehmend, tauschte Collins die Porträtfotos der Originalalben durch neu aufgenommene Fotos mit seiner aktuellen, gealterten Physiognomie aus. Und so kann man sich nun auch seine Musik von damals anhören und fragen, ob sie gealtert ist, ob sie eventuell gar als gestrig und erledigt zu betrachten ist oder ob sie womöglich im Laufe der Zeit wohl gereift ist oder sogar gewonnen hat. Oder ob die Kritiker, vor allem die Englischen, mit ihren Verrissen in den 90er Jahren doch recht hatten. Ich persönlich glaube das nicht. Im Bonusmaterial der wiederveröffentlichten Soloalben finden sich einige interessante Aufnahmen, etwa die folgende Live-Aufnahme des Songs Misunderstanding, den Phil Collins für das Genesis-Album Duke geschrieben, aber auch auf seinen eigenen Solotourneen live gespielt hat. Phil Collins hatte diesen Song ursprünglich für sein Debüt-Soloalbum Face Value geschrieben, entschied sich dann aber, den Song mit seinen Genesis-Kollegen für das Genesis-Album Duke einzuspielen. Auf seiner Solotournee Both Sides of the World gehörte der Song dann aber auch zu seinem Konzertprogramm. Die gerade gehörte Live-Aufnahme wurde während dieser Tour aufgezeichnet und findet sich nun veröffentlicht auf der Bonus-CD der remasterten Wiederveröffentlichung des Solo-Debütalbums Face Value. Phil Collins wurde mit 7 Grammys ausgezeichnet und mit einem Oscar dekoriert. Er hat 250 Millionen Tonträger verkauft, wenn man die Genesis-Platten mitrechnet. Er hat ein riesiges Vermögen angehäuft. Schätzungen pendeln zwischen 250 und 350 Millionen US-Dollar. Das Magazin People with Money berichtete am 10. Februar 2016, Phil Collins sei der bestbezahlte Sänger der Welt. Er habe von Januar 2015 bis Januar 2016 unfassbare 82 Millionen US-Dollar eingenommen, aber nicht durch seine Musik- oder Gesangeskünste, sondern durch Aktiengewinne, Sponsoring-Einnahmen, Immobilienrenditen und durch Erträge aus seinem Fußballteam Chiswick Angels, darüber hinaus aus seiner eigenen Wodka-Marke Pure Wonder Collins und seiner Fast-Food-Hamburger-Kette Fat Collins Burger. Und spätestens da war klar, dass hier mal wieder böse Satiriker ihre Späße auf Kosten von Phil Collins gemacht hatten, wie das seit den späten 80er Jahren eine gern geübte Praxis war. An Häme und Spott war niemals Mangel, wenn Phil Collins das Ziel der missgünstigen Presse war. Man verunglimpfte ihn als Doris Day des Pop, nannte ihn Mr. Mainstream oder ehemaliges Art-Rock-Weißbrot. Man sprach ihm fast jede Relevanz ab. So wurde zum Beispiel auch der soziale Touch und gesellschaftskritische Ton in manchen Songs von Phil Collins als unglaubwürdig und aufgesetzt oder als bloße Attitüde abgetan. Derlei Kritik setzte es vor allem für seine Nummer 1-Hit Another Day in Paradise, ein Stück Sozialkitsch, unkten die Kritiker und nannten es eine wohlfeile Songparabel über Obdachlose, die den Sänger und Songschreiber gleich wieder um ein paar Millionen reicher machen würde. Aber warum sollte ein reicher Musiker nicht auch über Armut schreiben, wenn Form und Inhalt stimmen? So verteidigte sich Phil Collins. Und über die auslösende Idee zu diesem Song erzählte er:
A song kind of crept out without me really meaning to write a song about the homeless, but there are a couple of images which I have always brought up as being things that stuck in my mind. One was in Rio, when I first went to South America in 78 with Genesis, when we were invited to, in fact, our hotel overlooked the very famous hill on Copacabana Beach, where there's hundreds of shanty shacks, you know, there's no running water, no electricity. And I wondered how that kind of poverty and wealth lived comfortably together. And then in America, I was coming into Washington in the winter for a tour, and there was all these people sleeping in boxes on the streets, and I asked the driver what the thing, you know, what was their demonstration. He said, no, these people live here. And that was something, because this was supposed to be one of the most richest affluent centers of the Western world, Washington, you know, and yet you had people living within a stone's throw of Capitol Hill. So anyway, those images were some of the images I tried to use in the video, in fact.
Er wollte nicht bewusst einen Song über Obdachlosigkeit schreiben, sagt Phil Collins, aber es hätte da immer einige Bilder in seinem Kopf gegeben, die er ausdrücken wollte. Zum Beispiel eine Erfahrung in Rio de Janeiro, als Genesis 1987 auf Südamerika-Tour waren. Von ihrem Hotel aus in der Nähe der Copacabana hätten sie einen Hügel mit Hunderten von Hütten sehen können, wo es weder fließendes Wasser noch Elektrizität gegeben habe. Und er habe über den Kontrast von Armut und Reichtum nachdenken müssen. Und auf einer Wintertour sei er nach Washington gekommen und habe dort in der Stadt Menschen in Kartons gesehen. Und er habe den Fahrer gefragt, ob das eine Demonstration sei. Und der habe geantwortet, nein, die Leute würden auf der Straße so leben. Das habe ihn sehr beeindruckt. Schließlich gab es das mitten in Washington im Zentrum der Welt, nur einen Steinwurf vom Kapitol entfernt. Diese Bilder habe er auch in seinem Video verwendet.
He pretends he can't hear.
R&B-Geschwister Brandy und Ray Jett coverten Another Day in Paradise für das Tribute-Album Urban Renewal featuring the songs of Phil Collins, das 2001 in Europa und 2003 in den USA auf den Markt kam und keine sonderlich guten Kritiken enthielt. Ganz im Gegenteil, 2006 veröffentlichte das britische Q-Magazin seine Liste der 50 schlechtesten Alben aller Zeiten und setzte dieses Phil Collins Tribute-Album Urban Renewal auf Platz 3. Eine Negativbeurteilung, die man als überzogen bezeichnen kann. Der Phil Collins Originalsong Another Day in Paradise war Ende 1989 eine Nummer 1-Single aus dem Nummer 1-Album But Seriously. Der Erfolg von Phil Collins war zum damaligen Zeitpunkt so groß, dass in jeder Stunde mindestens ein Hit von ihm irgendwo auf der Welt im Radioprogramm zu hören war. Die Übersättigung mit PC, den politisch korrekten Phil Collins Songs, nahm solche Ausmaße an, dass Radiostationen in den USA und anderswo schon damit warben, bestimmte ihrer Sendungen seien garantiert Phil Collins frei. Eine Garantie, die gar nicht so leicht einzulösen war, denn schließlich war Phil Collins damals omnipräsent, weil er extrem begehrt war bei Musikerkollegen wegen seiner außergewöhnlichen Qualitäten als Studiodrummer oder Produzent. Wer also ein Phil Collins freies Radioprogramm damals zusammenstellen wollte, musste die Plattenangaben genau studieren, ob da nicht irgendwo der Name Phil Collins vermerkt war. Wer einfach zu einer neuen Eric Clapton-Platte jederzeit griff, um Phil Collins zu entgehen, hatte sich heftig geirrt. Denn Phil Collins wirkte gleich auf drei Eric Clapton-Alben jener Zeit mit. Behind the Sun von 1985, August von 1986 und Journeyman von 1989. Im Album August war Phil Collins nicht nur Produzent und Schlagzeuger, sondern auch Co-Komponist beim gleich folgenden Song Hold On. Herauszuhören sind seine Fähigkeiten, einen Mainstream-Popsong mit qualitativem Anspruch zu produzieren und sein Können als Schlagzeuger. Phil Collins hat als Drummer einen unverkennbaren Stil, der gleich im Intro deutlich zutage tritt. Eric Clapton wurde nicht nur bei der Einspielung dieser Songs Hold On und der Produktion des gesamten Albums August von Phil Collins unterstützt, sondern auch bei den Clapton-Alben Behind the Sun und Journeyman. Und nicht nur Eric Clapton schätzte die Fähigkeiten von Phil Collins als Produzent. Sein musikalisches Gespür für ein ausgewogenes Verhältnis von Radiotauglichkeit und damit Befriedigung der Erwartungshaltung des Mainstream-Pop-Publikums auf der einen Seite und einem produktionstechnischen Anspruch an ein gewisses Qualitätsniveau, das sich immer um eine Level-Ebene über dem herkömmlichen Durchschnittspop bemühte auf der anderen Seite, das galt damals als die Collins'sche Erfolgsformel. Qualitätspop mit dem Etikett besonders wertvoll zu sein, das war die Kurzform, die Phil Collins als Produzent charakterisieren sollte und dem wurde er auch sehr oft gerecht. Doch in seiner eigentlichen Bestimmung verstand er sich vornehmlich immer als Drummer und wurde von Kollegen als Könner hochgeschätzt. Er galt gleichermaßen als makelloser Techniker und trickreicher, fantasievoller Rhythmiker. Seine charakteristische, druckvolle Spielweise, sein typischer Sound, war in den 80er Jahren heiß begehrt in der internationalen Pop-Rock-Szene. Bei vielen Produktionen einer großen Zahl von Pop- und Rock-Stars, ob in Live-Konzerten oder bei Studioproduktionen, hat Phil Collins seine Talente eindrucksvoll in Szene gesetzt. Um seine Variabilität, sein Können und seinen unverkennbaren Schlagzeugstil in Erinnerung zu rufen, sollen hier nun einige Beispiele für Studioarbeiten von Phil Collins kurz angespielt und aufgezählt werden. Für Robert Plant, den Ex-Led Zeppelin-Sänger zum Beispiel, saß er öfter im Konzert und im Studio hinterm Schlagzeug. Ein rhythmisch interessantes Beispiel ist der Einstieg zum Titel Messing with the Mekon aus dem 1983er Album The Principle of Moments von Robert Plant. Schon bei der Einspielung von Robert Plants Solo-Debütalbum Pictures at 11 von 1982 hatte Phil Collins bei 6 der insgesamt 8 Songs hinterm Schlagzeug gesessen, so auch beim Folgealbum The Principle of Moments von 1983, wie hier gerade zu hören war im Song Messing with the Mekon, den Phil Collins mit seinem trickreichen Schlagzeugspiel bereichert hatte. Auch für Peter Gabriel hat Phil Collins klangtechnisch bemerkenswerte Schlagzeugarbeit geleistet, zum Beispiel im Song Intruder aus Peter Gabriels drittem Soloalbum von 1980. Typisch für den speziellen Schlagzeugsound waren Kompressions- und Hall-Effekte. Dieser Drum-Sound von Phil Collins war damals stilprägend und wurde oft kopiert. Peter Gabriel entwickelte diesen Song Intruder ausgehend von dem Schlagzeug-Pattern, das Phil Collins mit einem speziellen Drum-Sound spielte, damals typisch und unverwechselbar. Man sprach von einem Gated Reverb Drum-Sound, ein spezieller Schlagzeugklang, der so beschrieben werden könnte: harter Schall durch starken, aber verkürzten Nachhall und hohe Kompression. Nicht nur für den experimentierfreudigen Peter Gabriel hat Phil Collins getrommelt, sondern auch für den noch ambitionierteren, fast exzentrischen Klanglaborforscher Brian Eno. Zu dessen drittem Soloalbum Another Green World von 1975 steuerte Phil Collins sowohl zurückhaltende als auch expressive Schlagzeuggrooves bei, wie etwa im Titel Sky Saw. Brian Enos ambitioniertes Klangwerk Sky Saw stammt aus seinem damals viel diskutierten Album Another Green World von 1975. Zum Gelingen dieses Avantgarde-Rock-Albums hatte auch Phil Collins mit seinem Können als Schlagzeuger beigetragen. Nicht nur der Drummer, sondern auch der Produzent war er beim Album Glorious Fool des höchst individuellen und vielgerühmten britischen Singer-Songwriters John Martin, der für seinen Stilmix aus Folk, Jazz, Blues und Rock mit romantischen und melancholischen Stimmungen versetzt, verehrt wurde. Im Titelstück des Albums aus dem Jahre 1981 kann man hören, dass Phil Collins nicht nur konturiert und druckvoll spielen kann, sondern auch sehr variabel. Thank you.
to the ground, but come to the ground floor, yeah. Knock on the wrong window, come to the wrong door, yeah. Watching the person, watching the leaf, watching the crystal, watching the roof. You can watch what you want when you will, but you can't watch a liar.
Glorious Fool, das Titelstück des gleichnamigen Albums von John Martin, soll auf den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan gezielt gewesen sein. Phil Collins hatte das hochgelobte Album produziert und betrommelt. Auch ein wenig Background-Gesang hatte er beigesteuert. Insgesamt machte es Phil Collins möglich, dass Glorious Fool zu den bestverkauften Alben zu zählen ist, in der mit 28 Alben umfangreichen, aber insgesamt wenig erfolgreichen Plattenkarriere des im Jahre 2009 verstorbenen John Martin. Und sogar für den New Romantic-Sänger Adam Ant hat Phil Collins die Trommelstöcke geschwungen und im Produzentensessel Platz genommen. Ein Beispiel aus dieser Zusammenarbeit ist die Adam Ant Single Strip aus dem Jahre 1983. Strip ist das Titelstück des zweiten Soloalbums von Adam Ant aus dem Jahre 1983, das Phil Collins co-produziert hatte, was aber den Verkaufszahlen des Albums nicht auf die Sprünge helfen konnte. Phil Collins hatte sich als Schlagzeuger und Mitproduzent des Albums deutlich mehr Erfolg versprochen. So vieles war zuvor schon zu Gold geworden, was Phil Collins in seinen erfolgsverwöhnten Händen hatte, doch dieses Adam Ant Album war die Ausnahme von der Regel. Ein Jahr später dagegen war seine Produzententätigkeit für Philip Bailey, den Sänger von Earth, Wind & Fire und für dessen Soloalbum Chinese Wall ein absoluter Haupttreffer. Co-Autor, Schlagzeuger, Produzent und Sänger im Duo mit Philip Bailey war Phil Collins im Welthit Easy Lover. Anfang 1985 belegte Easy Lover in den Charts weltweit Spitzenplätze. Dieser Song, im Duett mit Philip Bailey gesungen, war wohl die erfolgreichste Auftragsarbeit von Phil Collins für einen anderen Künstler. Als Co-Autor, Duettsänger, Co-Arrangeur, Drummer und Produzent hatte er einen entscheidenden Anteil an dem Welterfolg nicht nur des Songs Easy Lover, sondern auch des ganzen Albums Chinese Wall von Philip Bailey. Easy Lover, dieser Dauerradiosong, der textlich von einer attraktiven Frau handelt, die den Männern reihenweise den Kopf verdreht, gehörte bei den Punks, Indie-Pop und Alternative-Rock-Fans zu den meist gehassten Hervorbringungen von Phil Collins jener Zeit. Er selbst antwortete 2015 auf die Frage von Spiegel Kultur, welchen Song er heute noch als eine musikalische Großtat verbuchen würde, Zitat: Easy Lover, sagte Phil Collins, wenn Sie diese Platte heute auflegen, klingt sie noch immer gut, sie altert nicht. Zitat Ende. Das kann man tatsächlich etwas anders sehen. 1983 hatte Phil Collins seine schlagzeugtechnischen Talente dem Edelgitarristen und Jazz-Fusion-Musiker Al Di Meola für dessen Titel Island Dreamer zur Verfügung gestellt. Phil Collins spielte in diesem leicht süßlichen Titel, der ein wenig nach Werbespot für einen Karibikurlaub klingt, ein für ihn typisches, unverwechselbares Drummuster unter zusätzlicher Verwendung von elektronischen Drumbeats. Unverkennbare Schlagzeugcharakteristik von Phil Collins ist hier sofort herauszuhören. Sein dynamisches Spiel hilft bei diesem Instrumental Island Dreamer von Al Di Meola, dass der Inselträumer nicht im Kitsch badet. 1980 bewahrte Phil Collins mit seinem beweglichen und punktuell kraftvoll einsetzenden Schlagzeugspiel auch den Titel Sheba von Mike Oldfield, gesungen von Maggie Reilly, vor zu viel Nähe zur Seichtheit. Auch hier ließ Phil Collins immer wieder sein prägnantes Schlagzeugspiel aufblitzen in diesem Song Sheba von Mike Oldfield aus dem Jahre 1980. Im Sommer 1985 schien sich Paul McCartney in einer kreativen wie kommerziellen Krise zu befinden. Sein letztes Filmprojekt Give My Regards to Broad Street von 1984 war ein Totalflop. Sein neues Album Press to Play, an dem er arbeitete, wollte nicht so recht überzeugend vorankommen, obwohl er sich als Kompagnon den Tennessee-Musiker Eric Stewart mit ins Boot, respektive ins Studio, geholt hatte. Gemeinsam mit Eric Stewart schrieb er unter anderem den forschen, für McCartney-Verhältnisse fast punkigen Titel Angry. Damit dieser Uptempo-Song auch wirklich knallt und erfolgversprechend klingt, engagierte Paul McCartney als Drummer den damals angesagtesten Schlagzeuger der Pop-Rock-Szene, Phil Collins. Der machte tatsächlich eine Menge Dampf, durfte aber seine variablen Tricks nicht ausspielen. Paul McCartney wollte, dass es rumst. Und Phil Collins konnte auch das natürlich liefern. Just look at you. Für diesen seinen rockenden Titel Angry hatte Paul McCartney den Kopf von The Who, Pete Townshend, als Gitarrist verpflichtet und den Überdrummer jener Zeit, anno 1985, Phil Collins. Es nutzte aber nichts. Das McCartney-Album Press to Play, in dem der Song Angry enthalten ist, sollte als eines der am schlechtesten verkauften Alben in die Historie von Paul McCartney eingehen. Auch Phil Collins hat an einigen weniger gut verkauften Alben mitgewirkt und das mit Herzblut, aber von Anfang an und ganz bewusst mit keinem großen kommerziellen Interesse. An 6 Alben der Jazz-Rock-Fusion-Band Brand X war Phil Collins von 1976 bis 1980 maßgeblich beteiligt. Brand X war für ihn ein Ausgleich zur Arbeit mit seiner Topband Genesis und ein Experimentierfeld für sein erweitertes rhythmisches Spektrum. Für das Brand X-Album Product von 1979 hatte Phil Collins den Titel And So to F geschrieben, den er auch auf seiner Solotournee im Konzertprogramm hatte. Eine Live-Version, mitgeschnitten während der Solotour Both Sides of the World, ist nun auf der Bonus-CD innerhalb der Wiederveröffentlichung des remasterten Solo-Albums Face Value erschienen. Der Titel ist noch immer hörenswert. Großartiger Drummer Phil Collins ist hier ganz in seinem Element bei diesem für seine Zweitband Brand X geschriebenen Titel And So to F, den Phil Collins mit seiner eigenen Begleitband auch live spielte während seiner weltweiten Solotournee Both Sides of the World, die vom April 1995 bis Mai 1996 andauerte. Die Jazzrockband Brand X, die eine britische Version des US-amerikanischen Fusion-Jazzrock-Stils à la Mahavishnu Orchestra oder Weather Report spielte, war von 1976 bis 1980 die zweite Band von Phil Collins, der er mit Engagement angehörte, parallel zu seiner Hauptband Genesis. Der gerade gehörte, live aufgenommene Brand X-Titel ist auf der Bonus-CD Extra Value enthalten, der CD Nummer 2, mit zuvor unveröffentlichten Live- und Demo-Aufnahmen, die innerhalb der Doppel-CD Deluxe-Edition Face Value erschienen ist, der Wiederveröffentlichung in Remaster-Qualität des ersten Solo-Albums von Phil Collins. Im Zuge der Retrospektive Look at Me Now wurden zunächst die beiden Solo-Alben Face Value und Both Sides Ende Januar 2016 veröffentlicht. Als zweites Paket folgte die Wiederveröffentlichung der beiden Soloalben Hello, I Must Be Going und Dance Into the Light zum Erscheinungsdatum 26. Februar 2016. Die Neuauflagen der übrigen Soloalben folgen in den nächsten Monaten. Auf seinem Soloalbum Dance Into the Light, das nach seinem Ausstieg aus seiner Hausband Genesis im Oktober 1996 veröffentlicht wurde, findet sich ein Song mit World Music Elementen, zu dessen Hintergrund es eine schöne Geschichte gibt, die der Journalist und Herausgeber Frank Bruder aufgezeichnet hat. Zitat aus dem Buch Pop Splits: Im Alter von 5 Jahren werden bei Lorenzo die ersten Verhaltensauffälligkeiten festgestellt. Er ist aggressiv, schwer zu bändigen, doch keineswegs hyperaktiv, wie eine erste Diagnose lautete. Bei einer gründlichen Untersuchung in einer Kinderklinik von Washington D.C. 1984 diagnostizieren die Ärzte ALD, eine seltene, zu diesem Zeitpunkt noch unheilbare Erkrankung der Nebennieren. Die Ärzte machen Lorenzos Eltern, Michaela und Augusto Odone, keine Hoffnung, dass ihr Sohn die Krankheit überleben wird. ALD ist weitgehend unerforscht und nicht therapierbar. Doch die Odones wollen sich mit dem Urteil der Ärzte nicht abfinden. Sie forschen privat und mit eigenen Mitteln nach einem Weg, das Leben ihres Kindes zu retten. Und sie finden ihn mittels einer speziellen Ölsäuretherapie, die bei Lorenzo sofort anschlägt und seine Krankheit stoppt. 1992 wird das Schicksal der Familie Odone in Hollywood verfilmt. 4 Jahre später schreibt Mutter Michaela ein Gedicht über ihren Sohn und seine Krankheit und schickt es Phil Collins. Es ist Lorenzos sehnlichster Wunsch, dass der ehemalige Genesis-Drummer das Gedicht vertont. Phil Collins ist gerührt und erfüllt ihm den Wunsch auf seinem nächsten Album. Zitat Ende. Phil Collins nannte seine Vertonung des Gedichtes schlicht Lorenzo. Collins spielte mit weltmusikalischen, speziell afrikanischen Elementen nicht nur im Song Lorenzo aus seinem nun wiederveröffentlichten Album Dance into the Light, seinem 6. Soloalbum, das im Oktober 1996 erst veröffentlicht wurde und von vielen Kritikern damals verrissen bis schlecht beurteilt wurde, meiner Meinung nach zu Unrecht. Nach langen Jahren Häme und Hass von Seiten vor allem der britischen Popjournalie gilt Phil Collins nun plötzlich bei etlichen Musikern wieder als cool. Jedenfalls wird er durch Referenzen aus der jungen schwarzen Popgarde rehabilitiert. So äußerten sich Alicia Keys und Pharrell Williams außerordentlich positiv über Phil Collins. Die R&B-Stars Kanye West und Beyoncé priesen öffentlich seine Musik. Sean Puffy Combs und Rap-Urgestein Ice-T outeten sich als Collins-Fans. Und eine Top-Riege junger schwarzer Soul- und Hip-Hop-Künstler veröffentlichte die Tribute-Kompilation Urban Renewal featuring the songs of Phil Collins. Und auf einmal kann man lesen, dass junge hippe Sängerinnen wie Lord und Florence von Florence and the Machine ihn als wichtigen Einfluss für ihre Karriere nennen. Der Guardian schrieb kürzlich, Phil Collins sei der Pate moderner Popkultur. Und beinahe hätte er, der Rehabilitierte, sogar am neuen Erfolgsalbum von Adele mitgearbeitet. Zum Abschluss der zweiteiligen Phil Collins Retrospektive im Kramladen, vorne mit Volker Rebell, soll noch sein berühmtester Song zu hören sein, ein Ausschnitt aus dem Tribute-Album Urban Renewal und der Coverversion des Songs In the Air Tonight, im Duett gesungen mit der US-amerikanischen Rapperin und R&B-Sängerin Lil' Kim. Phil Collins, der übrigens inzwischen wieder mit seiner dritten geschiedenen Frau und deren beiden Kindern zusammenlebt, kündigte an, dass er an einem neuen Album arbeiten werde und auch über einzelne Auftritte nachdenke. Mit ihm scheint also künftig wieder zu rechnen zu sein. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Keeps killing the shine, killing the rhyme. The queen stay popping the wine and cocking the knife. For those who think they stopping my dough when I copy my show, I'm switching the flow, can't taking no more. Oh, you
music, I'm playing around, I'm laying you down. Album drop, new millennium, shutting it down.